Heute möchte ich über eine seltsame Offenbarung sprechen, die ich letzte Woche beim Studieren einer Bibelstelle hatte, dass für mutige Menschen Angst eigentlich ein Geschenk ist. In vielen Predigten hört man davon, dass Angst schadet, und das tut sie auch. Man hört davon, dass Angst alles ruinieren kann. Und auch das kann sie. Aber wenn Sie ein mutiger Mensch sind, und ich glaube, das sind Sie, dann liegt darin auch ein Geschenk. Denn wenn Sie ein mutiger Mensch sind und einen Traum von Gott in Ihr Herz bekommen, dann wird dieser Traum beängstigend sein. Es gibt vielleicht eine Sache, die Sie als mutige Person nachts wach hält. Ich habe Angst, eine Sache aufzuschreiben, oder ich habe Angst, eine Sache anzufangen, oder ich habe richtig Angst, eine Sache auszusprechen oder eine Sache zu tun. Und das hält sie wach. Was dann passiert ist, dass das, wovor man Angst hat, eigentlich tief im Inneren ein glasklarer Wegweiser ist, wohin man gehen soll. Vielen von uns fehlt es an Klarheit darüber, was der nächste Schritt im Leben ist. Darum fangen Sie vielleicht mit etwas an, wovor Sie Angst haben. Gottes Plan für Sie ist groß. Gottes Plan für Sie ist beängstigend. Aber er ist auch gut. Wir alle haben Menschen in unserem Leben, die uns prägen, und noch lange nachdem sie von uns gegangen sind, tragen wir ihren Geist, ihr Leben und ihre Erinnerungen in unseren Herzen mit uns. In vieler Hinsicht formen sie, wer wir sind. Meine Eltern und auch meine Großeltern haben alle einen großen Teil meines Lebens ausgemacht. Meine Großmutter und mein Großvater Pursley sind heute hier. Großvater Pursley wird im Mai 95 Jahre alt, glaube ich. Am 20. Mai oder so. Aber eigentlich möchte ich heute, besonders weil er so ein wichtiger Teil von Hour of Power war, über meinen Opa Schuller sprechen. Es ist schon eine Weile her, dass ich auf der Beerdigung meiner Oma Schuller war. Es waren viele Leute dabei und die drei Geistlichen wurden nach vorne gesetzt. Ein Mann aus einer lutherischen Kirche, ein wunderbarer Mann, Rick Warren und ich. Ich hatte Rick Warren noch nie getroffen oder mit ihm geredet. Da ich zu spät gekommen war, setzte man mich einfach neben ihn. Wir hatten kein Wort miteinander gesprochen. Dieser andere Pastor, der aufstand, hatte einige sehr schöne Worte und wunderbare Dinge zu sagen. Eines der Dinge, die er uns machen ließ, bestand darin, dass er jeden aufforderte, der Person, die neben einem sitzt, die Hand zu reichen, auch wenn sie ein Fremder ist, und ihre Hand zu halten. Wenn man nun in einer Reihe mit 20 Leuten sitzt und mit seiner Familie oder einem Freund zusammensitzt, ist es ganz normal, sich die Hand zu reichen. Aber es waren ja nur Rick und ich. Vielleicht kennen Sie Rick Warren, den Pastor der Saddleback Church, einer der größten Kirchen in der Welt. Nur er und ich. Wir sind uns nie begegnet und jetzt hielten wir uns an den Händen. Einfach zwei Kerle, die sich in einer Kirche Händchen halten. Ich weiß nicht mehr genau, was der Pastor sagte, aber es ging um so etwas wie menschliche Verbundenheit und den Wert einer liebevollen Berührung und solche Dinge. Es wurde dann ziemlich lang, die Hand eines Mannes zu halten, und so sahen wir uns gegenseitig an, ohne etwas zu sagen, in sanftem Einverständnis, so als ob es wahrscheinlich schon lange genug wäre. Es ist genug. Und so ließen wir ein bisschen los. Gerade als wir damit anfingen, unterbrach uns der Mann und sagte, ich sehe, dass einige von euch die Hände loslassen. Haltet die Hand noch weiter fest. Wir hielten uns also weiter an den Händen und so vergingen weitere, ganz ehrlich, 5 Minuten. Das war eine lange Zeit. Schließlich, als er fertig war, wischte ich mir den Schweiß von den Händen an die Hose. Es war eine lange Zeit geworden. Er wischte sich den Schweiß des Möglichkeitsdenkers von der Hand. Aber nach diesem Gottesdienst war es das erste Mal, dass ich mit ihm sprach. Rick Warren sagte, ich bin so froh, dass ich neben dir gesessen habe. Ich möchte dir etwas erzählen. In der Saddleback-Kirche gab es nur etwa 100 Leute. Ich hatte einen Traum in meinem Herzen, aber wir hatten zu kämpfen. Dein Großvater brachte mich zum Institut für erfolgreiche Gemeindeleitung. Er bezahlte mir die Reise, und als ich von dort wegging, wusste ich, dass ich einen großen Parkplatz und eine fantastische Damentoilette brauchte, und ich fing an, von Haus zu Haus zu gehen und die Leute zu fragen, ob sie in eine Kirche gehen, und wenn nein, warum sie nicht in die Kirche gehen. Ich baute meine Kirche rund um diese Frage herum, und deshalb ist Saddleback heute das, was es ist. Das ist eine ziemlich erstaunliche Geschichte. Aber ich kann Ihnen sagen, dass ich sie schon sehr oft gehört habe. Nicht von ihm, sondern von anderen Pastoren. Bill Hybels hat das Gleiche erzählt. Unter anderen Pastoren von großen und kleinen Gemeinden gab es Männer und Frauen, die Träume in ihren Herzen hatten und meinen Großvater getroffen haben, manchmal privat, manchmal in einem Institut. Aber sie sagten, dieser Mann hat mir gezeigt, dass ich so viel mehr tun kann. So ging er mit Pastoren um. Er liebte Pastoren. Er wollte, dass die Pastoren eine große Vision von einem großen Gott und einem großen Traum in ihrem Herzen haben. Auch heute noch ist dieser Effekt auf der ganzen Welt zu spüren, wie ein Meteor, der auf Wasser trifft. Die Welle breitet sich auf der ganzen Welt aus. Aber es gibt noch einen anderen Pastor, mit dem er so umgegangen ist, und das war ich. Donnerstags, lange bevor ich hier arbeitete, machten Hannah und ich eine Art Dienst unter Studenten und ein bisschen dies und das. Jeden Donnerstag verbrachte er etwa 2 Stunden mit mir. Er sagte seinen nächsten Termin ab und verbrachte Zeit mit mir. Ich trage seine Geschichten und Erinnerungen an die Arbeit vor der Kamera in meinem Herzen, in meinem Körper und meinen Gedanken. Ich weiß, wie man gut kommuniziert, wie man eine Geschichte erzählt und wie man über die Bibel denkt. Die meisten Menschen in meinem Alter oder jünger haben noch nie von meinem Großvater Dr. Schuller gehört. Aber die meisten, die älter sind als ich, schon. Eine Sache, für die er berühmt ist, ist Architektur. Jedes Jahr wird eine Goldmedaille an den weltgrößten Architekten verliehen. Es wird nur eine verliehen und das jedes Jahr. Nirgendwo auf der Welt findet man ein Gebäude mit mehr als einer Goldmedaille, außer eines, die Crystal Cathedral. Es gibt 3 verschiedene Gebäude von den Architekten Neutra, Johnson und Meyer. 3 erstaunliche Gebäude. Ich habe gehört, ich weiß zwar nicht, ob das stimmt, dass mein Großvater der einzige Nicht-Architekt ist, der in die Hall of Fame der Architekten aufgenommen worden ist. Ist das nicht großartig? Er hat so viele erstaunliche Dinge erreicht, aber das Erstaunlichste, was er erreicht hat, ist Hour of Power. All die anderen Dinge könnten verschwinden, aber sie alle entsprangen im Wesentlichen diesem einen Traum, die Botschaft von einem liebenden, hoffnungsvollen Gott zu allen Menschen zu bringen. Einem Gott in einer Welt voller Möglichkeiten für sie, so wie sie sind. Und er hat es geschafft. Er hat Millionen von Menschen auf der ganzen Welt erreicht und über einen langen Zeitraum hinweg haben meine Großmutter und mein Großvater, eigentlich beide, mit ihrem Wunsch, etwas zu bewirken, viele Leben verändert. Ich erinnere mich noch gut daran, wie ich das als junger Mann gesehen habe und davon inspiriert worden bin. Nachdem ich mein Studium abgeschlossen hatte, hatten Hannah und ich den Traum, eine Gemeinde zu gründen. Wir gründeten eine Gemeinde, die sich ursprünglich The Gathering nannte, und nach einer Fusion nannten wir sie Tree of Life. Wir trafen uns im Grunde in einer amerikanischen Bar. Es war eine Art Tanzsaal und unter uns befand sich eine Bar. Das war in Old Town Orange. Das ist ein aktuelles Bild von dieser Kirche. Zu unserer Blütezeit kamen wir auf etwa 300 Leute und es war eine reine Familienkirche mit vielen jungen Leuten und eine Menge Kinder rannten überall herum. Es war wirklich lustig. Wir hatten überhaupt kein Geld. Finanziell konnten wir nichts ausrichten. Ich erinnere mich, dass wir im ersten Jahr als Akt des Glaubens all unsere Kollekten an die Armen verschenkt haben, um Gott damit zu sagen, wir werden an die Bedürftigen in dieser Gemeinde zurück aussehen. Hannah und ich haben für uns Geld gefunden. Sie hat als Grafikdesignerin gearbeitet, ich habe dieses und jenes gemacht und so haben wir das Geld zusammengebracht. Ich erinnere mich, dass mein Großvater in dieser Zeit geistig ein wenig nachließ. Ich glaube nicht, dass es Alzheimer war, aber das ist nur Bobbys Meinung, ich bin kein Arzt. Aber er hatte in den 90er Jahren eine schlimme Kopfverletzung und war nie mehr derselbe. Ich glaube, dass das später im Leben zu einer Menge Verwirrung und Demenz geführt hat. Aber das begann Auswirkungen zu haben, weil der Dienst von Hour of Power um seine Vision und seine Persönlichkeit herumgebaut war. Er war immer in Aktion. Macht hasst Vakuum. Und so begann er, Dinge doppelt zu tun. Er traf Entscheidungen und vergaß, dass er diese Entscheidungen schon getroffen hatte. Ich glaube, das führte zu einer Flut von Problemen, die schließlich dazu führten, dass die Kirche in finanzielle Schwierigkeiten kam. Das war wirklich sehr traurig. Während das passierte, waren Hannah und ich so etwas wie die neutrale Schweiz. Wir haben uns rausgehalten, obwohl wir hier Familienmitglieder und Freunde hatten. Wir haben nur gebetet und aus der Ferne zugesehen. Aber nach dem großen Umbruch lud man mich ein, zurückzukommen und in einer Zeit zu predigen, die sich anfühlte, und so habe ich es auch von einigen gehört, als ob man die Gemeinde in den Tod begleiten würde. Das Gebäude ist weg. Dr. Schuller ist weg, wir wickeln die Sache ab. Es gab eine Zeit, in der ich in meiner Kirche Tree of Life in kurzen Hosen, T-Shirt und Flipflops gepredigt habe. Dann habe ich schnell einen Anzug angezogen, den mir meine Mutter nach meinem Uni-Abschluss gekauft hatte und der mir nicht mehr richtig passte, und bin damit zur Crystal Cathedral gefahren und habe dort gepredigt. Dort gab es dann Beethoven und einen Springbrunnen und so weiter. Das war wirklich sehr seltsam. Eine Zeit lang haben Hannah und ich das gemacht, und während dieser Zeit haben wir angefangen, einige Reisen zu machen. Wir haben dabei die Leute hinter der Kamera gesehen und mit ihnen gesprochen. Das war nicht nur hier in der örtlichen Kirche. Wir hörten eine Geschichte nach der anderen, überall in Australien, Neuseeland, Hongkong, Kanada, Deutschland, Niederlande, der Schweiz. Wir hörten diese erstaunlichen Geschichten von Lebensveränderungen. Jetzt mittlerweile fangen einige Leute an, so etwas auch über mich zu sagen. Die meisten der Geschichten handelten von etwas, das mein Großvater gesagt oder getan hatte. Aber als wir diese Reisen unternahmen und immer mehr Geschichten hörten und immer mehr Briefe lasen, wurde das wie ein Treibstoff. Ich danke allen, die uns geschrieben haben. Irgendetwas hat sich in meinem Herzen festgesetzt. Das wird nicht sterben. Dies wird nicht sterben. Ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie viele Herausforderungen wir zu meistern hatten. Eine Sache nach der anderen. Aber Gott hatte uns ins Herz gelegt, dass Hour of Power nicht sterben wird. Während dieser Zeit besuchte ich weiterhin meinen Großvater, der völlig durcheinander war. Er wusste nichts von alledem, was passierte, aber er hatte Momente, in denen er ganz er selbst war. Ich erinnere mich an das letzte Mal, als mein Vater und ich meinen Großvater mit zum Angeln nahmen. Das war nicht lange vor seinem Tod. Es war kurz nach dem Umbruch. Dieses Foto haben wir dort gemacht. So habe ich meinen Großvater in Erinnerung. Immer fröhlich, lächelnd und jeden ermutigend. Und diese Brille ist Kult, oder? Ich erinnere mich noch, dass ich immer seine tiefe Bariton-Predigerstimme haben wollte. Aber dann wurde mir klar, dass er sie vom Rauchen hatte. Viele Leute wissen gar nicht, dass er geraucht hat, aber in seiner Jugend hat er Zigaretten geraucht. Später dann konnte er damit aufhören, indem er auf Zigarren umgestiegen ist. Ich weiß nicht, ob er das jemals ganz aufgegeben hat. Meine Großmutter ließ ihn nicht rauchen. Aber ich weiß noch, dass er, wenn wir zum Angeln fuhren, Zigarren rauchte, aber verzweifelt versuchte, es vor uns zu verheimlichen. Wir saßen auf der Brücke, also dort, wo sich das Steuerrad befindet, direkt hinter dem Bug des Bootes, und er sagte, ich mache jetzt ein Nickerchen. Ich fragte, willst du eine Zigarre rauchen, Opa? Er sah mich an und sagte, das habe ich aufgegeben, rauch niemals, rauchen wird dich umbringen. Ich sagte, okay, kein Problem. Dann ging er in die vordere Kajüte, dort war ein kleines Fenster am Bug an der Vorderseite des Bootes, das man sehen konnte. Wir nannten es den Kamin, denn nach etwa 5 Minuten sah man plötzlich dicke Tabakrauchschwaden herauskommen, die ziemlich gut rochen. Wir rauchten nicht, aber ich glaube, so hat er seine Stimme bekommen. Ich bin mir ziemlich sicher, es hat nicht wehgetan. Ich erinnere mich an die letzten beiden Male, die ich mit ihm gesprochen habe. Das vorletzte Mal schlief er sehr viel und war dem Tod nahe. Ich erinnere mich, dass ich auf einem Stuhl neben ihm saß. Er wachte auf, setzte sich so aufrecht, sah mich an und sagte, Bobby, ich liebe deinen Haarschnitt. Ich sagte, danke, Opa. Dann legte er sich wieder ins Kissen und schlief weiter. Ich glaube, diese Geschichte habe ich bis heute noch nie erzählt. Es ist eine besondere Geschichte und ich weiß nicht, warum ich mich dazu berufen fühle, sie heute zu erzählen. Aber das ist eine Geschichte, die mir in schweren Zeiten, glaube ich, viel Mut gemacht hat. Das allerletzte Mal, als ich meinen Großvater gesprochen habe, lief es ähnlich. Er saß aufrecht, schaute mich an und sagte, Bobby. Ich sagte, hallo, Opa. Er machte eine lange Pause, schaute mir in die Augen und sagte, was willst du von mir? Ich hatte nicht mit so einer seltsamen Frage gerechnet, obwohl sie typisch für ihn war, aber ich kannte die Antwort. Ich sagte, ich möchte, dass du mich segnest. Wie er so in seinem Bett lag, hielt er seine Hände so und ich streckte meine Hand aus und er bedeckte meine Hand auf diese Weise. Er schloss seine Augen. Und so saß ich eine lange Zeit da, bis ich diesen Möglichkeitsdenker-Schweiß an meinen Händen hatte. Ich dachte, er sei eingeschlafen und deshalb wollte ich meine Hand wegziehen und gehen. Ich fing an, meine Hand wegzuziehen und sie verkrampfte sich so. Er war die ganze Zeit über wach gewesen. Er sah mich an und sagte, geh nicht weg. Dann schloss er seine Augen wieder und ich bemerkte, dass sich seine Lippen ein wenig bewegten. Er betete für mich. Er segnete mich. Und so saß ich noch eine ganze Weile da, bis er anfing zu schnarchen. Und dann hatte ich das Gefühl, dass es okay war zu gehen. Als er starb, war es um seinen Nachlass nicht gut bestellt. Meine Großmutter war schon eine Weile tot und natürlich konnte er sich nicht darum kümmern. Weil er eine Berühmtheit war, wurden alle seine Sachen genommen und alles auf einer Website zum Kauf angeboten. Alles, was wir als Kinder schon wertgeschätzt haben, alles. Jede kleine wertlose Sache, die uns viel bedeutet hat. Alles wurde auf eine Website gestellt, eine Auktionswebsite, um es zu verkaufen. Eines der Dinge, die eingestellt wurden, war ein blauer Ring, den er immer getragen hatte, aus Gold. Er hatte den, glaube ich, in Jerusalem gekauft. Er hatte ein blaues Wappen. Ich glaube, es war ein Löwe und man benutzte ihn wie ein Wachssiegel für einen Brief. Er hatte mir immer gesagt, dass er mir diesen Ring einmal geben würde. Das hatte sich wie das Familiensiegel angefühlt für den ersten Sohn seines ersten Sohnes. Das hatte sich angefühlt wie etwas, das ich haben sollte. Und auf der Website stand, dass der geschätzte Wert bei etwa $200 bis $250 lag. Also habe ich $800 gespart, um den Ring zu kaufen. Er wurde für $11,000 verkauft. Ich habe ihn nicht bekommen. Aber wenn Sie den Ring haben, dann kaufe ich ihn Ihnen für $800 ab. Eine Sache aber habe ich bekommen. Mama, kannst du mir die Kassette geben? Danke. Das ist das Einzige, was ich für mich selbst gekauft habe. Niemand schien daran Interesse zu haben. Aber als eine Art Kurator für viele seiner Sachen fühlte ich mich dafür verantwortlich. Das ist ein Video von meinem Großvater Schuller, wie er am ersten Weihnachtstag zu Tausenden von Menschen in Kiew, in der damaligen Sowjetunion, predigt. Es gibt also einige beeindruckende Dinge, die dieser Mann in seinem Leben erreicht hat, und ich habe sie noch nicht alle erwähnt. Für mich war das Beeindruckendste, dass er in der Sowjetunion ein christliches Programm im nationalen Fernsehen hatte und dann in den späten 80er Jahren in der Sowjetunion neben Michail Gorbatschow und Armand Hammer eine Predigt hielt. Das ist verrückt. Er lebte wirklich die Idee, dass man erreichen kann, wovon man träumt und dass man es erreichen kann, wenn man es glaubt. Manchmal kommt uns so etwas wie ein Klischee vor. Aber wenn ein Mann oder eine Frau so etwas tut, dann macht das etwas mit einem, wenn man zuschaut. Ich habe viel dabei gelernt. Und einer der Gründe, warum ich das sage, ist übrigens, dass es am 22. April 10 Jahre her ist, dass ich meine erste Predigt bei Hour of Power gehalten habe. Und hier sind wir nun. Können Sie sich das vorstellen, dass das 10 Jahre her ist? 5 Jahre Hölle. 2 Jahre Fegefeuer, 3 Jahre Himmel auf Erden. Es war eine große Freude. Aber ich kann Ihnen sagen, dass die Siege, die wir jetzt erleben, daran liegen, dass Gott uns durch harte Zeiten hindurchgebracht hat. Der Grund, warum ich das alles erzähle, ist nicht, um über mich zu sprechen oder gar über meinen Großvater, sondern um über sie zu sprechen und ihnen zu zeigen, was ich dadurch gelernt habe, während ich von einem jungen Mann zu einem Mann mittleren Alters geworden bin. Ich kann Ihnen nur sagen, dass die Mentalität eines Menschen, der bis zum Ende durchhält, Ihnen den Sieg im Leben bringen wird. Das war die ganze Zeit über meine Mentalität, und zwar wegen Menschen wie Ihnen. Die meisten Menschen sagten, ich bin nicht mehr dabei. Aber einige Menschen sagten, ich glaube immer noch daran, ich möchte etwas spenden, ich möchte ein Teil davon sein, ich möchte mich ehrenamtlich engagieren, die Botschaft weitergeben und vieles mehr. Es gibt viele Leiter, die inzwischen verstorben sind, die dabei mitgeholfen haben. Aber nur weil genug Leute daran geglaubt haben und weil genug Leute gesagt haben, nein, wir werden alles tun, was wir können, um sicherzustellen, dass es weitergeht. Und heute blüht es auf. Das ist eine Lektion für das Leben, dass es so etwas gibt, das einem sehr hilft, wenn man bis zum Ende durchhält. Man ist nie alleine. Man hat immer Gott bei sich. Wenn Sie gläubig sind, dann ist er jetzt bei Ihnen. Sie sind nicht alleine. Und die Einsicht ist hilfreich, dass der Weg, den Gott für Sie hat, ein schwieriger Weg ist, aber er ist es wert. Die Woche, in der ich die Hand von Rick Warren gehalten habe, war die schlimmste Woche meines Lebens. Zunächst geschah in dieser Woche etwas Gutes. Das Gute war, dass die Gemeinde nach 2 Jahren ehrenamtlicher Arbeit und nach vielen Debatten und Diskussionen, die mir zum Teil peinlich waren, einstimmig beschlossen hat, mich zum leitenden Pastor von Hour of Power zu ernennen. Das war ein großer Sieg. Aber in dieser Woche verstarb meine Großmutter. Es kam ganz plötzlich. Sie kam auf die Intensivstation und hatte Magenschmerzen. Wir wollten sie an diesem Abend besuchen. Es war schon sehr spät in der Nacht, aber man sagte uns, ihr solltet sie morgen besuchen. Man wird euch sowieso nicht auf die Intensivstation lassen. Ihr würdet nur im Wartezimmer rumsitzen. Als ich am nächsten Morgen aufstand und mein Auto voll tankte, hörte ich in den Nachrichten, heute Morgen um 2 Uhr ist Avella Schuller im St. Joseph's Krankenhaus verstorben. Ich dachte, was? Habe ich jetzt in den Nachrichten gehört, dass meine Oma gestorben ist? Dann habe ich meinen Vater angerufen, weil ich dachte, er hätte es mir nicht gesagt. Ich rief also meinen Vater an und sagte, Papa, warum hast du mir nichts gesagt? Ich war aber dadurch derjenige, der es ihm gesagt hatte. Er hatte es auch noch nicht gehört. Die Nachrichten haben es publik gemacht, bevor man uns informieren konnte. Am nächsten Tag hatte unser Sohn Cohen einen schweren epileptischen Anfall von 29 Minuten. Wir verbrachten die nächsten Tage mit ihm im Krankenhaus. Hier ist er. Sie können Hannah beim Beten sehen. Wir waren durcheinander und hatten Angst. Das Jugendamt kam und trennte uns von ihm, weil es auf den ersten Blick so aussah, als hätte er einen Schlag auf den Kopf bekommen. Später fanden wir durch ein MRT heraus, dass es sich nicht um einen Schlag auf den Kopf gehandelt hatte, sondern dass sich sein Gehirn bei der Geburt nicht richtig entwickelt hatte. Seitdem gab es noch viele andere Herausforderungen. Aber ich kann Ihnen sagen, Gott ist treu. Er hat Sieg in Cohens Leben gebracht. Er hat Sieg in unsere Familie gebracht. Er hat Sieg in diese Kirche gebracht. Wir wissen es und diejenigen, die diese Reise mitgemacht haben, haben es gesehen. Einige von ihnen haben sich erst später Hour of Power angeschlossen, aber sie sind auch ein Teil dieser Siegesgeschichte. Wir haben gesehen, dass Gott einen durchbringen kann, wenn man mit dem Herzen des letzten Mannes, der noch steht, festhält. Er wird sie durchbringen. Er hat uns durchgebracht. Darum feiere ich den 22. April, weil ich seit 10 Jahren auf dieser Kanzel stehe und ich glaube, dass die nächsten 10 Jahre noch besser sein werden. Damit will ich sagen, dass Gottes Plan für Sie beängstigend ist. Das ist ein beängstigender Plan, denn Gottes Pläne sind groß. Seine Pläne sind groß. Man kann nachts nicht schlafen, weil die Angst vor der Sache selbst einen immer wieder daran erinnert, das ist es, wozu man berufen ist. So wird die Angst zu einem Geschenk, weil sie uns zeigt, wer wir sein sollen und wohin wir gehen sollen. Sie zeigt, was für ein Geschenk es ist, dass Gott uns zeigt, dass er durch uns Großes tun kann, wenn wir ihm unser Leben anvertrauen. Gottes Plan für sie ist beängstigend. Ich möchte mit dem letzten Abschnitt aus dem Buch Jeremia schließen. Er war ein hebräischer Priester und Gott wollte ihn als jungen Mann zum Propheten berufen. Es heißt dann, eines Tages sprach der Herr zu mir, ich habe dich schon gekannt, ehe ich dich im Mutterleib bildete. Und ehe du geboren wurdest, habe ich dich erwählt. Du sollst ein Prophet sein, der den Völkern meine Botschaften verkündet. Ist es nicht tröstlich, dass Gott das über sie sagt? Bevor sie geboren wurden, kannte er sie. Er liebt sie. In der Bibel steht dann Jeremias Antwort, die im Grunde ein Nein ist. Nein, 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 ich bin nicht der Richtige. Oh nein, mein Herr und Gott, ich habe keine Erfahrung im Reden. Ausrede Nummer 1. Ich bin zu jung. Ausrede Nummer 2. Doch der Herr entgegnete, sag nicht, ich bin zu jung. Zu allen Menschen, zu denen ich dich sende, sollst du gehen und ihnen alles verkünden, was ich dir auftrage. Fürchte dich nicht vor ihnen. Sehen Sie, sie brauchen sich nicht zu fürchten. Ich bin bei dir und werde dich beschützen. Darauf gebe ich, der Herr, dir mein Wort. Das sagt Gott zu ihnen, hab keine Angst, ich werde mit dir sein. Sehr oft, wenn Gottes beängstigende Vision zu ihnen kommt, ist ihre erste Reaktion vielleicht Ausreden zu erfinden. Wenn Sie eine Ausrede brauchen, um auszusteigen, dann gibt es viele gute, das verspreche ich Ihnen. Hannah und ich hätten mindestens 10 gute Ausreden gehabt, hier wegzugehen, auf die jeder hier in der Kirche mit größtem Verständnis reagiert hätte. Gott wird Sie zu etwas berufen, aus dem Sie oft aussteigen wollen. Und wenn Sie eine gute Ausrede brauchen, dann erfinden Sie eine. Kein Problem, das ist menschlich. Ich bin zu sehr dies, ich bin zu sehr das. In Wirklichkeit bin ich zu ängstlich oder zu müde. Fast immer sind es diese beiden Dinge. Aber das ist nicht das, was wir sagen wollen. Wenn Sie die Angst durchbrechen, dann passiert etwas Großartiges in Ihrem Leben, in Ihrem Körper, in Ihrem Geist, das Sie segnet. Schließlich dann passiert dies. Gott sagt zu Jeremia, er streckte mir seine Hand entgegen, berührte meinen Mund und sagte, ich lege dir meine Worte in den Mund und gebe dir Vollmacht über Völker und Königreiche. Du wirst sie niederreißen und entwurzeln, zerstören und stürzen, aber auch aufbauen und einpflanzen. Gott wird sie, während sie gehen, in die Person verwandeln, die sie sein sollen. Das ist der letzte Gedanke. Gott befähigt sie, während sie gehen. Manchmal ist es die Reise selbst, die sie verändert. Sie sind niemals auf die Reise vorbereitet, die Gott für sie hat. Niemals. Er sorgt für sie und verändert sie, während sie gehen. Die Türen im Reich Gottes, so hörte ich mal jemanden sagen, die Türen im Reich Gottes sind nicht wie unsere Türen, man öffnet sie nicht selbst. Sie sind wie automatische Türen im Supermarkt. Es gibt keinen Griff, man kann sie nicht aufdrücken. Man läuft wie ein Verrückter auf eine verschlossene Tür zu und dann, kurz bevor man ankommt, öffnet sie sich. Das steht schon in der Bibel. Als Gottes Volk in das verheißene Land kam, musste es in den reißenden Jordan steigen und eine sehr schwere Kiste tragen, die Menschen umbringt. Die Bundeslade musste zuerst hinein und dann erst teilte sich der Jordan. So ist es auch mit den Türen im Reich Gottes. Für uns als Gläubige sind die Herausforderungen, mit denen wir konfrontiert sind, oft der eigentliche Treibstoff, der uns zu dem macht, was wir sind. Es gibt gerade jetzt Milliarden von Menschen auf der Welt, das müssen Sie sich klar machen, die diese Botschaft nicht hören. Sie sind auf Instagram, sie sind auf TikTok, sie schlafen aus, sie suchen nach einem Film, den sie sehen können. Sie fragen sich, was sie zu Mittag oder zu Abend essen werden. Sie nicht. Sie sind hier und diese Worte sind für Sie. Sie müssen hören, dass es nicht die Schwierigkeiten sind, die Christen zu Fall bringen, sondern Bequemlichkeit. Es sind nicht die Schwierigkeiten, die unseren Weg mit Gott zerstören, sondern Trägheit. Es ist etwas Seltsames an uns Gläubigen, dass wir fast die nächste beängstigende Sache brauchen. Wir brauchen das nächste Ziel, wir brauchen Prüfungen, um uns und unsere Herzen nahe an die wahre Macht Gottes zu ziehen und zu halten, die Lasten und Joche zerstört. Die Ironie daran ist, dass Satan sein Bestes tut, um ihnen Angst zu machen, um sie müde zu machen und ihr Leben zu verletzen. Kein Zweifel, wir wurden sofort von Satan angegriffen, als wir die Leitung dieser Kirche übernahmen. Daran gab es keinen Zweifel. Aber das ist alles nur Wind. Das sind alles nur Wind und Blätter und Schatten. Es ist nicht real. Gottes Macht durch all das hindurch ist real. Wir haben festgestellt, dass diese Prüfungen uns zeigen, dass wir eine Bedrohung sind. Satan greift keine Menschen an, vor denen er keine Angst hat. Er greift Menschen an, die eine Bedrohung sind, und sein Angriff wird darauf abzielen, ihnen Angst zu machen und sie müde zu machen. Lassen Sie nicht zu, dass das passiert. Als ich ein Kind war, erzählte mir mein Vater vom Segeln. Ich fragte ihn, wie fährt man ein Segelboot? Es muss doch immer eine Richtung geben, in die es nicht fahren kann, oder? Gegen den Wind. Und er sagte, nein, es fährt direkt in den Wind, kein Problem. Er erklärte mir das Wenden, bei dem ein Boot gegen den Wind hin und her fährt, ungefähr so. Es war schwer für mich zu begreifen, wie das geht, bis ich es schließlich an der Hafenmündung sah. Ich beobachtete, wie ein Boot aus dem Hafen hinauswendete, obwohl es direkt gegen den Wind mit 15 bis 20 Kilometer pro Stunde fuhr. Mein erster Gedanke war, wow, da würde es mir schlecht werden. Denn es ging so hin und her. Aber allmählich bewegte es sich in die entgegengesetzte Richtung des Windes. Und mir wurde etwas klar. Das Einzige, was ein Segelboot davon abhält, nach Osten zu fahren, ist nicht der Wind, der nach Westen bläst. Das Einzige, was ein Segelboot daran hindert, nach Osten zu fahren, ist gar kein Wind. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Das Einzige, was sie davon abhält, dorthin zu gehen, wo sie hinwollen, ist nicht ein Angriff. Es ist keine Prüfung und keine Schwierigkeit, sondern Bequemlichkeit. Es ist Trägheit. Es ist gar kein Wind. Gar kein Wind. Marcus Aurelius hat gesagt, Feuer wächst durch Hindernisse. Nun, so sind wir auch. Als Gläubige wachsen wir an Hindernissen. Ich möchte Sie heute ermutigen, dass Gott einen Plan für Sie hat. Er wollte, dass Sie das hören, und er wollte nicht, dass Sie kurz vor 12 aufgeben. Herr Jesus, steh uns in unseren schweren Zeiten bei. Hilf uns, Gott, in all dem, was wir durchmachen, durchzuhalten und auf Kurs zu bleiben. Wir lieben dich. Wir beten im Namen von Jesus. Amen.